Herzlich willkommen zum Löwenmamas Podcast, dein Podcast für ein spirituelles Familienleben und dass du dich nach diesem Podcast stark wie eine Löwin fühlst, um deinen Mama-Alltag in Liebe zu meistern. Hosted by Sura Yoga. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich willkommen, liebe Katharina Stammel, Hebamme aus Konstanz. Schön, dass du da bist und dass du dir heute Zeit nimmst, um hier in unserem Löwenmamas-Podcast mit mir ein bisschen zu allen möglichen Themen rund um Geburt und die Zeit danach, dass wir da ein bisschen zusammen sprechen. Und ich habe ein paar Fragen aus der Community gesammelt. Und warum Löwenmamas? Weil ich finde wirklich, dass alle Frauen, die eine Geburt erleben, egal wie sie gestartet und geendet und was sie durchlaufen sind, diese Frauen sind einfach für mich so stark wie Löwinnen und deswegen heißt dieser Podcast auch Löwenmamas und ich glaube, du hast so viele Geburten erlebt, du kannst es auch bestätigen, was da abgeht, dass Frauen einfach sehr, sehr stark sind und du hast ja auch 3 Geburten erlebt und am eigenen Leib, also schön, dass du heute hier bist und danke für deine Zeit.
Ja, hallo Julia, voll schön, dass ich heute hier sein darf.
Und
ja, du hast vollkommen recht, jede Mama ist eine Löwenmama auf jeden Fall. Geburt ist so ein kraftvolles Erlebnis. Und ja, wir begegnen so unserer Urkraft als Frau und dieser unglaublichen Stärke. Und dabei geht es, finde ich, gar nicht darum, wie eine Geburt geendet hat oder ob es jetzt eine spontane Geburt, ein Kaiserschnitt im Krankenhaus, zu Hause, alleine im Wald. Ich finde, darum darf es gar nicht so viel gehen in unserer Gesellschaft, sondern es geht vielmehr um den Prozess dahin und der ist schon so kraftvoll.
Ja, und sich dem auch hinzugeben, ne? Weil das ist ja unplanbar. Oder?
Absolut. Und es ist so ziemlich das einzige Erlebnis in unserem Leben, wo wir auch nicht vorher die Kontrolle darüber haben, wie es läuft. Ne?
Genau.
Auch wenn natürlich ganz viele Menschen einem das tatsächlich leider manchmal suggerieren. Ne? So, man muss sich nur genug anstrengen. Das ist ja oft bei Frauen, die eine Geburt hatten, die anders verlaufen ist, als sie es gewünscht haben, nachher so das Thema. Und es ist aber einfach, ja, eine Zweiergeschichte. Unser Kind spielt auch eine Rolle. Wir spielen eine Rolle als Mama. Und dann gibt es noch ganz viel, was wir eben gar nicht vorher wissen können oder auch nicht beeinflussen können währenddessen, sondern wo es um die volle, pure Hingabe geht.
Ja, und das finde ich auch mittlerweile ein bisschen so gefährlich auf Instagram, weil da ganz viele so davon sprechen, schmerzfreie Geburt, friedliche Geburt, orgasmische Geburt und also da werden ja auch viele Videos und sowas geteilt, ne? Also das finde ich einerseits schön, dass es Frauen gibt, die das teilen und die darüber so offen sprechen. Und andererseits darf man sich da halt nicht so ein Idealbild aufbauen, weil das habe ich mir ehrlich gesagt auch gemacht. So von meiner ersten Geburt, die ich jetzt erleben durfte, hatte ich total die Idealvorstellung. Ich muss doch nur richtig atmen und dann wird alles ganz toll und schmerzfrei und friedlich. Und da war es halt gar nicht so. Und ich konnte auch während der Geburt gar keine Technik anwenden. Also es hat mir alles dann nicht so viel gebracht. Und deswegen, bin ich jetzt auch auf diesem Weg, dass ich einfach gerne da andere Frauen unterstützen möchte und ihnen sagen möchte, ihr seid nicht anders oder falsch, wenn die Geburt so gelaufen ist, sondern es ist genau richtig.
Ja, absolut, da bin ich total bei dir. Das ist auch ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt, weil es so subtil suggeriert, wir Frauen müssen uns nur genug anstrengen. Ne? Und was zurückbleibt, ist nachher wahnsinnig viel Enttäuschung oder auch so dieser Zweifel an sich selber. Bin ich jetzt schuld? Habe ich irgendwas nicht gut genug gemacht? War ich mich doch nicht gut genug vorbereitet? War ich zu idealisiert? War ich irgendwie falsch? Und das finde ich sehr dramatisch. Weil mit dieser Sehnsucht nach dieser schmerzfreien Geburt, wo ja die Frage ist, was ist denn eine schmerzfreie Geburt? Ja, wie soll denn Geburt schmerzfrei sein und was ist Schmerz überhaupt? Ja, es geht ja eher darum, dieser Urkraft, der wir begegnen, dass wir die handeln können, weil das so viel Power ist, die uns in uns steckt. Das ist ja unsere weibliche Kraft, diese Wellen. Ich habe auch tatsächlich, bin ich eine der Hebammen, ich finde es schon okay, dass das Wehe heißt. Ja, und Wehe heißt für mich nicht, es ist so schmerzhaft, dass ich nicht mit dem Schmerz umgehen kann, sondern ist für mich auch ein Ausdruck für Kraft. Und viele sprechen von Welle. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Es passt schon auch, aber Von was für einer Welle sprechen wir? Von dieser sanften, die so langsam an den Sandstrand plätschert, oder von der, die 10 Meter hoch ist, ja, die Surfer nehmen, die dich umschmeißen kann? Und Welle kann eben alles sein. Und Welle klingt manchmal so verniedlicht. Und Welle ist ja auch was sehr, sehr Kraftvolles. Also so eine Meerwelle, du. Und ja, ich wünsche mir, dass wir mehr Realismus in der Geburtsvorbereitung haben und dadurch auch mehr Offenheit wieder. Ja, zu sagen, okay, ich begegne einer Kraft, einer Urkraft, und ich kann die aber rocken. Ja, weil es ist meine Kraft. Also eher so dieses, wenn sie kommt, wie gehe ich damit um? Und nicht dieses Ziel, eine schmerzfreie Geburt zu haben. Weil rückblickend nach meinen 3 Geburten sage ich, eine schmerzfreie Geburt ist eigentlich total schade. Also ich bin total froh, dieser Kraft begegnet zu sein, die da in mir ist. Und auch dieser Grenze, die sie mir zeigt, wo ich dachte, dass ich sie habe. Weil was ja passiert unter der Geburt ist, dass es dich über diese Grenze drüber hebt, ne? Also du wirst unweigerlich drüber geschmissen. Bei dich?
Gut, danke. Das passt jetzt auch voll gut zu meiner ersten Frage, wenn die Frauen zu dir kommen, weil du begleitest sie als Hebamme. Eine Erstgeborene, wovor haben die so am meisten Angst? Hast du da so eine Tendenz, so, dass du sagst, ja, die Frauen haben Angst vor dem Unbekannten oder vor einem Kaiserschnitt oder vor, dass der Mann nicht dabei ist oder dass irgendwas, vor was haben so die Frauen so am meisten Angst?
Tatsächlich vor den Schmerzen beziehungsweise vor diesem nicht zu kontrollierenden Ereignis oder ja, diesen Kontrollverlust. Das ist so die größte Angst. Die nächste Angst ist dann, okay, was passiert mit mir? Wie bereite ich mich gut vor, wenn ich im Krankenhaus entbinde? Zum Beispiel, ja, also was braucht es da alles, dass ich da selbstbestimmt gebären kann? Aber das Erste sind meistens wirklich diese Schmerzen.
Und wie nimmst du das den Frauen?
Wie ich denen die Angst nehme.
Ja.
Also ich versuche ihnen natürlich zu erklären, dass, also ich hole da immer sehr viel aus, oder? Und erkläre ganz viel über unseren Körper, wie der funktioniert und auch gebe Bilder mit und natürlich auch so dieses Bild, hey, das ist, oder ne, dieses Verständnis dafür, dass das ja unsere eigene Kraft ist. Also unser Körper macht ja nichts, was gegen uns ist. Und versucht die Verbindung herzustellen zwischen unserem Kopf, also unserem Frontalkortex, der immer sagt, nee, das geht nicht, stopp, hier ist eine Grenze, aua, das tut weh, jetzt ist fertig, ne? Und gleichzeitig auch das Verständnis für die physiologischen Prozesse, die im Körper ablaufen. Und natürlich ist ganz viel Schmerzfaktor, ist natürlich unser Stresshormon, Adrenalin, und das wird unweigerlich ausgeschüttet, wenn wir als in Anführungsstrichen Säugewesen, dass wir nun mal sind mit unserem instinktiven Hormonsystem, also das relativ instinktiv noch funktioniert, den Ort wechseln unter der Geburt. Und wenn Frauen das wissen, können sie deutlich besser damit umgehen. Also ich bereite sie schon auf die ganzen Momente vor, zum Beispiel auch eine Einleitung, ne? Wenn eine Frau eingeleitet wird und die Wehen gehen los auf eine Gebärmutter, die noch nicht ganz bereit ist, auf ein Kind, das noch nicht ganz bereit ist, wo wir von außen sagen, wäre jetzt vielleicht schlau einzuleiten, und manchmal ist es das und manchmal ist es das ja auch überhaupt nicht. Da ist es einfach nur diese Terminüberschreitung. Und dann erkläre ich schon, dass es sein kann, dass am Anfang die Wehen deutlich mehr wehtun. Und wenn der Körper aber in seinen eigenen Rhythmus kommt, dass es dann deutlich kräftiger und deutlich schmerzarmer ist, weil wir in dieser hormonellen Welle sind, ja, die ansteigt und abschwillt. Und ich gebe dann immer so Bilder mit, wie, naja, wenn jemand gerade schwimmen kann, zum Beispiel, ne, beim Thema Einleitung. Jetzt stelle ich den aufs 3-Meter-Brett oder aufs 1-Meter-Brett und dann schubse ich den von hinten ins Wasser und der kann gerade schwimmen. Dann ist er die ersten paar Minuten oder Sekunden total am Straucheln und kommt ans Ende seiner Kräfte. Wenn er sich beruhigt hat und in seine Züge kommt, die er kennt, dann schwimmt er los, ja, und dann geht's. Und wenn eine Geburt startet und wir noch total in unserem wachen Bewusstsein sind und noch nicht in diesen Trance-Zustand abgetaucht oder abtauchen konnten und eine Geburt vielleicht sehr kraftvoll losgeht oder sehr, ja, intensiv losgeht, dann gebe ich immer, wenn es sportliche Frauen sind, sage ich immer, hast du mal, was mal joggen? Und wenn du joggen warst, dann kennt jeder diese ersten 5 Minuten, wo man sich denkt, so, hey, wie kam ich auf diese blöde Idee, joggen zu gehen? Das ist einfach nur gruselig, ja? Und nach 20 Minuten läuft sich's von alleine. Da denkt man so, ach, jetzt könnte ich auch noch eine Stunde, ja? Also jetzt bin ich im Flow drin. Und Das erkläre ich sehr ausführlich und dann natürlich, was es für Möglichkeiten gibt, da mitzugehen mit dem Körper. Und dass es immer die eigene Körperkraft ist. Und der Körper ist ja niemals gegen uns. Der bringt uns zwar an eine mentale Grenze, aber er bringt uns ja nicht um, sondern er gebärt neues Leben. Ja?
Ja,
So. Und dann noch
voll
viel, viel
schön.
mehr drumherum, so körperliche Prozesse natürlich, die wichtig sind.
Ja, voll schön, danke. Danke fürs
Ja.
Teilen. Was war dein größtes Learning als Hebamme? Seit wie vielen Jahren bist du denn schon Hebamme?
Ich bin jetzt ich habe auch überlegt, seit 17 Jahren bin ich jetzt Hebamme. Und was war mein größtes Learning? Ach, das ist echt gut, Demut. Einfach Demut, immer demütig sein. Ich fühle mich bei jeder Geburt staunig voller Demut und bin super ergriffen, dass ich dabei sein darf bei diesem großartigen Prozess, den die Frau gerade durchlebt. Und mein allergrößtes Learning ist, ja, dass ich durch die Begleitung von Geburten echt immer achtsamer werden konnte, auch in der Wahrnehmung, dass es wirklich darum geht, nichts zu tun. Also nichts im Sinne von, also nicht im Sinne von nichts, sondern mit viel Wissen den Raum halten, damit die Frau im besten Falle ihre begleitete Alleingeburt erleben kann. Und zwar Alleingeburt im Sinne von, ich schaff's alleine aus mir heraus, so wie ich mir das vorstelle. Oder ich dann begleite, wenn sie es braucht. Und mein größtes Learning, ja, ist nach wie vor so, dass die Hauptprobleme bei Geburt einfach sind, dass Menschen ihre Themen auf die Frauen übertragen. Und das ist so mein Thema und mein Learning.
Ja.
Nicht gegen was sein, sondern für was sein in der Geburtshilfe. Ja, und noch viele andere Dinge. Es gibt nicht so das eine Größte.
Wow.
Aber das Staunen vor der Natur auf jeden Fall. Also ich habe so ein Vertrauen in diesen natürlichen Prozess, der ist einfach unerschütterlich. Ja.
Ja, und das darfst du als Hebamme auch ausstrahlen, ne? Also ich finde immer Hebammen, die man so trifft, die haben so eine ganz spezielle, besondere Ausstrahlung, so richtig im Vertrauen, gefestigt, so. Aber ich kann so nichts aus der Ruhe bringen. So
Oder?
was strahlt ihr aus.
Schon auch, aber ja, ich
Ja. Also ich glaube,
weiß,
es
was
kann auch nicht jeder sein, ja.
du meinst. Ja, ich glaube, es ist wirklich auch nicht jeder geeignet. Ich
Ja.
glaube, ich war das aber viele Jahre auch nicht tatsächlich, als ich angefangen habe. Klar, die Erfahrung, also was heißt nicht geeignet, schon geeignet, aber ja, wir brauchen die Erfahrung und die Offenheit, um wirklich eine gute, in meinen Augen, eine gute Hebamme zu sein. Ja.
Wow, danke.
Ja.
Ja, dann kommen wir schon zu den Themen nach der Geburt. Ja, also die Geburt ist gelaufen. Vielleicht hast du noch mal einmal kurz eine schöne, also was war deine schönste Geburt, die du erlebt hast?
Gibt eigentlich nicht die schönste Geburt. Also, ich hatte neulich eine Geburt, die mich sehr ergriffen hat. Die war von außen wahrscheinlich gar nicht so schön im Sinne von dem, was wir als Bewertung haben, auf was eine schöne Geburt ist. Aber das war eine, die mich mal wieder, also mich berührt jede Geburt, aber die hat mich so wirklich richtig tief berührt. Und das war eine Frau, die wirklich so an ihre Grenze gekommen ist und ja, und aber so einen, auch so eben so eine Löwenmama war. Und am Ende waren wir, ich glaube, wir waren zwei Ärztinnen, zwei Hebammen und wir haben alle irgendwie da mit ihr dafür gekämpft, dass dieses Kind auf die Welt kam und sie hat dieses Kind in die Welt geschoben, obwohl keiner mehr dran geglaubt hat. Und das war so ein Gänsehautmoment. Ja.
Wow, wie schön.
Und meine erste Geburt, die mich am meisten, oh, doch, die gibt's. Das ist die Geburt meines Patenkindes, die Geburt meiner besten Freundin durfte ich begleiten. Und das ist jetzt schon echt viele Jahre her. Da war ich frisch Hebamme und wir mussten die Hausgeburt abbrechen. Und das war für mich eine echt schwierige Situation, sie zu verlegen. Und die Ärztin kam rein und hat gemeint, jetzt füllen Sie endlich die Kaiserschnittpapiere aus, das wird so nichts. Also, ich gebe Ihnen noch eine halbe Stunde. Ja, und aus der halben Stunde wurde dann eine Stunde. Und nach knapp 2 Stunden war die Kleine dann so noch geboren. Und das war für mich, ich glaube, ich war noch nie so fertig und noch nie so glücklich gleichzeitig. Ja.
Ja,
Aber
wie
es gibt nicht
schön.
die eine, das eine. Ja. Ich kann so viele erzählen. Ich habe eine super liebe Freundin bei einem Kaiserschnitt begleiten dürfen und das war so großartig, weil das so eine schöne Geburt war und alle haben mit ihr gesprochen. Es war so, wir haben eine Kaisergeburt machen können. Sie hat mitbekommen, wie ihr Baby geboren wurde. Alle waren für sie. Also die schönsten Geburten für mich sind, wenn die Frau so im Zentrum steht und alle achtsam verbunden sind mit dieser Frau und diesem Kind, das geboren wird. Ja.
Da finde ich es auch nochmal so schön, dass du so eine ganz gesunde Meinung hast zu diesem Thema auch Hausgeburt oder Klinikgeburt oder Kaiserschnitt oder nicht. So, da finde ich es auch total schön, was du da für eine Meinung dazu hast, weil du hattest ja auch vor deinem ersten Kind auch erstmal noch ein anderes Idealbild.
Ja, perfekt. Ja, vor meinem ersten Kind war ich sehr traumatisiert tatsächlich von meiner Krankenhausausbildung. Ja, weil ich sehr viele krasse, grenzüberschreitende Dinge erlebt habe, Mittäterin wurde und einfach, boah, ich habe das echt fast nicht verkraftet. Und dann habe ich nur Hausgeburten gemacht und Beleggeburten und Geburtshausgeburten und war so ganz, nee, also nie wieder Klinik. Und heute weiß ich, das ist so auch mein wichtigstes Learning vielleicht, dass es einfach um Verbindung geht. Es geht darum, es gibt nicht ein Entweder-Oder, es gibt nicht, das ist gut oder das ist gut. Die ganze Bewertung dürfen wir rausnehmen. Wir brauchen einen sowohl als auch und wir brauchen einfach für die Frauen, ja, für uns Frauen ein Umfeld, wo wir unsere Geburtsreise ganz individuell erleben können und wo sie immer gut sein kann, ganz egal wo und ganz egal wie, ne? Weil es einfach ein individueller Weg ist.
Ja, genau,
Ja.
den man ja eben nicht kontrollieren kann. Ne?
Genau. Und
Also
ich war
heute
jetzt echt.
arbeitest du auch in der Klinik.
Genau, ich arbeite auch in der Klinik und ich habe jetzt wieder angefangen mit Hausgeburten auch.
Ja.
Und das ist ganz spannend, weil manchmal werde ich aus der Ecke der, ja, es gibt ja auch. Jetzt so Bewegungen, die nur die Alleingeburt ist, eine wirklich kraftvolle, selbstbestimmte Geburt und ja. Und werde ich dann manchmal so angefeindet, wie ich das als Hebamme vertreten kann, im System zu arbeiten. Und neulich hat eine zu mir geschrieben, so wie ich Hausgeburten propagiere, das sei gefährlich für die Frauen. Und da habe ich gedacht, das ist ganz spannend, weil wir klatschen so die ganzen. Ja, Wunden, die ganzen Frauenwunden und so von beiden Seiten klatschen so manchmal an mich und ich kann entspannt in der Mitte stehen und sagen, hey, ich mache beides. Ne? Wenn ich mich mit Ärzten unterhalte, die sagen, wow, du glaubst auch mal, jede Geburt geht gut und so weiter. Und dann kann ich natürlich argumentieren und sagen, ich würde nie hier in der Klinik arbeiten. Genau, ich wollte nie wieder in der Klinik arbeiten und habe dann gemerkt, dass es eben beides braucht, dass wir Verbindung brauchen und dass wir ja, für die Frauen ein breites Feld brauchen, sodass jede Frau ihre individuelle Geburtsreise erleben kann und eben nicht mehr die Bewertung. Das ist eine gute Geburt, das ist eine schlechte Geburt, eine schnelle Geburt ist irgendwie super, eine lange Geburt, oh je, du Arme. Kaiserschnitt ist der einfachere Weg, was ein Quatsch. Ja, und also, das sind so viele Frauenwunden, die wir haben, die wir wirklich noch anschauen dürfen. Genau.
Voll schön. Ja, danke,
Ja.
dass du das nochmal mit uns teilst. Finde ich total wichtig. Ja, kommen wir zu der Zeit danach. Du machst ja wahrscheinlich auch Wochenbettbesuche, Hausbesuche bei den Frauen und da erlebst du wahrscheinlich auch das eine oder andere, was die Frauen dann nach der Geburt so haben, ne? Also da nehmen wir uns mal mit so in die Welt eine Frau, die gerade geboren hat, erstgeboren ist, dann das Baby, die Frau, die Hormone, die Heilung, die Verarbeitung der Geburt. Was geht da so in der Frau vor sich und wie kann man diese Frauen stärken? Was brauchen die?
Ich glaube, das Wichtigste ist, auch zu vermitteln, dass wir eben nicht wissen, wie sich es für uns anfühlt danach. Und Geburt ist so ziemlich, die Geburt des ersten Kindes ist so ziemlich die größte Krise, die gar nicht jetzt als negativ oder positiv bewertet werden muss, aber so die größte Veränderung in unserem Leben. Es ist einfach nach einer Geburt nichts mehr, wie es vorher war.
Ja.
Der Körper nicht, die Psyche nicht, das Leben nicht. Die Partnerschaft nicht, also es ist einfach alles neu. Es ist wirklich auch so ein neues Leben, in das man gemeinsam startet. Und je mehr, ja, auch hier demütig man mit sich selber ist und auch wohlwollend man mit sich als Frau ist, ja, vielleicht desto, ne, desto leichter, vielleicht nicht, aber desto mehr Chance haben wir einfach auch, uns das Umfeld zu schaffen oder zu suchen, das uns wirklich unterstützt in dieser Zeit. Also. Da ist alles los, ja, in der Zeit. Also körperlich, psychisch, emotional, familiär, vielleicht kommen alte Themen hoch, vielleicht kommen die ganzen, wie bin ich als Mutter, wer bin ich als Mutter? Ich kann von mir erzählen, also ich meine, es ist so unterschiedlich, deswegen kann ich das jetzt nicht auf den Punkt bringen, in einem Beispiel, aber ich kann so von mir erzählen. Ich war auch da, beim ersten Kind hatte ich eine Vorstellung, wie ich als Mama sein möchte oder was eine ideale Mama ist, so in meiner Vorstellung, ne? Man, vielleicht kennst du das auch, man erkundigt sich, man schaut sich auf Insta was an, man guckt sich, man liest Bücher, man denkt so, oh, das inspiriert mich sehr gut an, oh, so will ich das machen. Und dann ist man in der Situation und dann merkt man, ah, okay, so funktioniert es aber nicht, oder? Das bin vielleicht gar nicht ich. Also ich musste feststellen, und das habe ich erst nach dem zweiten gemerkt, dass ich gar nicht die Mutter bin, die ich die ganze Zeit versucht zu sein. Ich bin nicht diese Big Mama, die ich so gerne gewesen wäre. Ja, mit diesem großen, weiten Herzen und den großen Armen, die so überhaupt kein eigenes Bedürfnis hat und ihre Kinder abhält und beide Tandem stillt. Und ich habe das alles versucht, weil das so mein Idealbild war. Und ich bin damit so ordentlich auf die Nase geklatscht, dass ich dann entdecken durfte, hey, wer bin ich eigentlich als Mama? Und das ist so das Wichtigste, finde ich. Die Mütter und Familien, oder für mich das Wichtigste, die Mütter und Familien darin zu begleiten, ihren ureigenen Weg zu finden. Wer bin ich als Mutter? Wer bin ich als Frau? Und wer bin ich jetzt als Mama? Und wer sind wir als neue Ursprungsfamilie? Wer wollen wir sein? Und was sind unsere Werte? Und was denken wir, was unsere Werte sind, aber was fühlt sich für uns richtig an? Und ne, da gibt es Mütter, die sagen, okay, ich habe mir das so schön vorgestellt mit dem Stillen und ich merke, das bringt mich an den Rand meines Wahnsinns. Und dann ist es nicht an mir zu sagen, ja, die Muttermilch ist aber das Beste und ne, dein Kind und das weiß die Mama schon selber, sondern dann ist das Wichtigste zu schauen, okay, welchen Weg können wir finden, der für dich passt, der nicht so viel schlechtes Gewissen hat, der sich für dich körperlich aber gut anfühlt. Und dann gibt es zum Beispiel Mütter, die abpumpen und die Flasche geben. Oder die sagen, okay, passt jetzt nach 6 Wochen, jetzt gebe ich die Flasche. Oder es gibt Mütter, die brauchen es, dass sie am dritten Wochenbetttag wieder nach draußen gehen, weil sie sagen, hey, mir fliegt die Decke auf den Kopf, ich werde psychisch, ich muss raus, ich muss mich bewegen. Dann darf diese Mama raus und sich
Ja.
bewegen. Und ne, es geht viel um Erlaubnis. Erlaubnis zu sein, wie man ist, und Erlaubnis auch zu fühlen, was man fühlt, und ja, um die Erlaubnis, sich zu entdecken. Ja, die Freude daran haben, sich zu entdecken in der neuen Rolle.
Ja, genau. Und weil du jetzt gerade die Rolle ansprichst, beim ersten Kind ist es ja dann wirklich so eine neue Rolle, in die man reinwachsen darf. Hast du da irgendwie ein Zeitspektrum, wie lange das so dauert, bis eine Frau da reinwächst? Also ist das bei manchen ein Jahr oder eine Woche oder muss es nach 3 Monaten sein? Bitte?
Ich glaube, wir hören nie auf, auch da reinzuwachsen.
Ja.
Weil das Kind sich ja auch ständig, das wächst ja auch ständig und
Ja.
verändert sich und es kommen neue Herausforderungen und dann denkt man, ah, cool, jetzt habe ich hier mich so eingegroovt und ich habe mich neulich daran erinnert, wie das war mit dem Kinderwagen und dem Tragetuch und diesen Neugeborenen, ne? Und jetzt heute bin ich Mama von einem Teenie und von, ne, zwei kleineren Schulkindern, da geht es wieder um ganz andere Themen und ich muss mich wie ich bin. Und mit dem ersten Kind machen wir alles zum ersten Mal. Und zu meinem Großen sage ich immer, du hattest uns 2 Jahre für dich alleine. Das muss einfach reichen dafür, dass du unser Prototyp bist. Mit dir mache ich alles zum ersten Mal.
Genau.
Ja.
Cool.
Aber ich glaube, bis Mütter so ankommen in diesem, jetzt bin ich Mama, ist das Leben anders, ist das erste Jahr ganz wichtig. Auch so die Zeit, ne? Man sagt, eine Schwangerschaft kommt 10 Monate und sie geht 10 Monate
Ja.
mit dem mit dem Abstillen und mit dem immer größer werdenden Kind stellen sich die Hormone auch wieder um, sodass wir unseren Körper wieder mehr spüren. Und je selbstständiger die Kinder werden und unabhängiger von uns, desto mehr haben wir als Frau auch wieder Zeit, mal uns selber zu begegnen in Ruhe und nicht nur mit Augenringen und Spaß. Ja.
Ja, das kann ich total bestätigen. Und gibt es auch Frauen bei dir, die geboren haben und die danach sagen, nie wieder?
Du meinst jetzt wegen der Geburt?
Ja.
Tatsächlich ja, aber die kommen ja extra zu mir, weil die doch noch irgendwo einen Herzenswunsch haben, ein
Ja.
Kind zu bekommen. Und in der Geburtstraumaaufarbeitung ist das
Hm.
tatsächlich häufig das Thema. So, ich
Ja.
spüre, ich will doch noch, ich habe ich abgeschlossen gesagt, nie
Ja.
wieder. Ja.
Ja, weil meine Hebamme hat damals auch zu mir gesagt, weil ich habe dann auch gesagt, oh nee, also nie wieder, also es ist ja schlimm und was da alles kommt und die Hormone und nee, und jetzt die Heilung und ich kann nicht laufen. Und dann hat sie auch
Ja.
gesagt, ja, das sagen alle. Dass die
Also
meisten
ich habe
halt so
das
sagen.
tatsächlich auch gesagt nach dem ersten so das
Okay.
Puh, ja.
Ja.
Wobei da war ja klar, dass ich ein zweites will. Also insofern war das nicht so ganz ernst gemeint. Und ich glaube,
Wie
ja,
motivierst
das.
du dann die Frauen, dass sie dann noch mal fürs Zweite sich öffnen?
Na, ich glaube, das ist gar nicht so. Das ist ja nicht meine Aufgabe, sondern die Frau, da kann ich auch wieder, das ist so unterschiedlich, ne? Also wenn eine Mama ihre Geburt nochmal anschauen möchte, ich frage schon manchmal, wenn ich das Gefühl habe, es ist passend, frage ich, warum? Ist das dein Herz oder ist es dein Kopf? Ja, der sagt nie wieder. Und weil es gibt ja auch Frauen, die sagen, ein Kind ist fein, ich wollte noch nie mehr,
Ja,
passt.
genau.
Ja, und wenn ich merke, die Frau hat eigentlich einen totalen Herzenswunsch und das Thema ist aber so groß, was sie erlebt hat und was sie belastet hat, dann frage ich sie natürlich, ob sie vielleicht eine Begleitung möchte, ob wir es uns nochmal anschauen sollen, was ist. Und das ist tatsächlich sehr leicht lösbar, wenn man über die Dinge, die so unkontrollierbar erschienen sind, spricht, dann merken wir ja als Frau, okay, wir haben das jetzt einmal überlebt, wir haben das unwissend durchgemacht, diese ganzen Stufen, aber wenn mir das Gleiche nochmal passieren würde, dann hätte ich jetzt ja eine Idee davon, das ist ja nicht mehr unbekannt, jetzt hätte ich ja eine Idee davon, wie ich damit umgehen kann. Und vieles kann man vorbeugen, vieles kann man ja, gut begleiten. Eine Mutter gehabt, die hat jetzt so eine dramatische Geburt gehabt beim ersten, nur die Geburt. Die hat für sich entschieden, ich weiß, mein Körper könnte eine spontane Geburt, aber für mein ganzes System fühlt es sich leichter an, den Kaiserschnitt zu planen. Und klar, ich für mich persönlich, mir tut es ein bisschen weh im Herzen, weil ich denke, euch hätte ihr so gerne heilende nächste Geburt gewünscht, ja? Aber es ist ihr Weg und sie hat es so entschieden, so ganz. Und wir haben das so richtig gut vorbereitet und die ist so glücklich mit dieser Geburt. Es war ihre Heilung einfach.
Und da
Ja?
geht es ja nicht um dich, ne, was du toll findest und so, sondern
Das ist ja nicht meine Geburt.
ja,
Ja, ist ja
genau.
die Frage, was
Das finde
ich
ich auch
mache.
voll schön, dass du
Ja.
nicht deine Idealvorstellung als Hebamme, weil du ja weißt, was angeblich besser ist für die Frau, aber es am Ende doch gar nicht weißt, sondern die Frau es immer am besten selber für sich weiß, ne?
Auf jeden Fall. Ich weiß nie besser, was gut
Ja,
für die Frau
ja,
ist.
ja.
Tatsächlich bin
Aber du
ich
halt
da auch
vom
immer
Fach
sehr
bist.
streng. Ja, da bin ich auch immer sehr streng, weil die Frage kommt täglich. Ne? Was würdest du
Ja,
machen?
ja.
Hm, okay. Nicht nur mit Kindern, sondern mit allen natürlich. Was würdest du machen? Ne? Wir sind ja
Ja.
als Hebammen dann so die Ansprechperson.
Genau.
Und dann, genau, versuche ich da schon sehr den Ball so zurückzuspielen, aber dass man auch auf die Idee kommt, sich zu überlegen, ah ja, stimmt, was will ich eigentlich selber?
Ja.
Ja,
Und findest du
weil
Traumata, sorry,
nee.
findest du Traumata von der Geburt wichtig aufzuarbeiten, auch wenn man sagt, nö, ich möchte kein Kind mehr? Also es bleibt ja trotzdem in unseren Zellen abgespeichert.
Also ich persönlich finde es wertvoll, weil sich so viel ändern kann und weil ich die Erfahrung gemacht habe in der Aufarbeitung, dass es so leicht gehen kann, dass es einfach nochmal so einen richtigen Blick hin braucht. Und es verändert sich, ob du dein Kind anschaust und denkst, oh mein Gott, du bist das Kind mit der grauenvollen Geburt, jetzt übertrieben,
Ja.
ja, oder ob du dein Kind anschaust und ihm eine Geburtsreise erzählen kannst, die du angeschaut hast und für dich als Frau integriert hast, wo du kraftvoll zurückblickst, weil sie dir so viel über dich selber gezeigt hat und wo du sagst, wow, das haben wir erlebt und diese Bewertung aber raus ist, ne? Ich finde, also mein Sohn war lange, bestimmt ein halbes Jahr, war der halt der mit der furchtbaren Geburt, oder? Und jetzt ist er der mit der kraftvollen Geburtserfahrung und es ist, macht so viel aus. Also ich finde ja, und vor allem finde ich es für die nächste Generation wichtig, für alle Frauen, die nach uns kommen. Weil wenn wir unsere Geburt nicht aufarbeiten und in diesem Thema hängen bleiben, Geburt ist halt so oder Geburt ist furchtbar, dann musst du halt durch, wenn du ein Kind willst. Dann geben wir ja diese Energie weiter und das finde ich total schade. Weil Geburt ist einfach echt kraftvoll. Und in jeder Geburtsreise und wenn die Frau sie als noch so furchtbar abgestempelt hat, habe ich bisher mit jeder Mama in jeder Geburtsreise so einen riesen Schatz auspacken können, was sie sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Und dafür lohnt es sich.
Ja, super schön.
Ja.
Du bietest ja auch
Ja.
diese Arbeit an, oder der Aufarbeitung?
Genau.
Das machst du auch per Zoom.
Ja. Vielleicht.
Und das machst du auch per Zoom.
Zähre ich dich nicht? Hallo?
Das
Ja,
machst du.
genau. Ich mache das per Zoom. Also ich mache das per Zoom in einem Einzelgespräch oder eben auch mal über zwei, drei Sessions und mache das aber auch vor Ort, je nachdem, wo die Mama wohnt. Aber über Zoom, da können natürlich dann auch die Frauen aus der Schweiz und einmal hatte ich
Ja.
eine aus Dubai und einmal aus dem Norden Deutschlands und die melden sich so von überall her.
Ja.
Ja. Genau.
Wieso hast du dich so auf dieses Thema, so nach der Geburt und vielleicht auch Aufarbeitung, Traumaarbeit spezialisiert? Macht ja auch nicht jede Hebamme, oder?
Nee, macht nicht jede Hebamme. Ich liebe es einfach. Ich liebe es, die Frauen zu sehen, wenn dieses Strahlen über ihr Gesicht kommen, wenn so Herz und Kopf zusammenkommen und wenn sie begreifen, was sie da eigentlich geleistet haben und was sie dort erlebt haben und wenn sie ihre Kraft so spüren und sich die Dinge lösen. Und eine ungelöste Geburt, das ist mir so aufgefallen, das hat so viel Einfluss auf die Zeit mit dem Kind und auf das erste Jahr, wie wir uns als Frau erholen oder nicht, was wir fühlen, wie unser Selbstwert sich zusammensetzt, wie wir uns in diesem ganzen Geburtskontext, wo es gerade im ersten Lebensjahr vom Kind geht, so viel um dieses Geburtsthema und eine Frau, die ihre Geburt als schwer oder schlecht oder negative Erfahrung abgestempelt hat, die ja, die verliert so viel Kraft dadurch oder die kommt so schwer an ihre eigentliche Löwinnenkraft ran, ja, weil das sich wie so ein Schatten drüber legt und die Energie so nimmt. Und ich finde einfach, dass es sehr leicht lösbar ist. Und ich bin so ein Mensch, der, ich liebe Ehrlichkeit, ich liebe Authentizität. Ich habe es so schwer damit, wenn man Dinge extrem idealisiert oder so arg auf der einen Seite ist oder so arg auf der anderen Seite. Und ich bringe das gerne in Verbindung. Und ja, das ist einfach so ein Herzensthema von mir. Ich liebe das, das aufzudröseln und ja, genau.
Finde ich voll
Einfach so
schön.
alle Emotionen an den richtigen Platz zu
Ja.
rücken, damit die Mutter dann kraftvoll durch ihr Leben gehen kann. Und das ist so ein Mehrwert für alles, was kommt mit Kind, Familie, Partnerschaft, so fürs ganze Leben. Das kann man überall anwenden. Ja.
Ja, und man wird ja auch als Frau gerade im ersten Jahr auch die ganze Zeit danach gefragt. Und da kann man ja auch selber dann als Frau spüren, okay, triggert mich das jetzt, dass ich gefragt werde, und wie war die Geburt und ist alles gut gegangen und wie war das und das und das? Also du wirst ja auch die ganze Zeit daran erinnert, so, ne? Also ist ja für die Frauen vielleicht auch nicht immer schön, aber hier in der Schweiz zum Beispiel werde ich dauernd gefragt, und ist alles gut gegangen? Und dann denke ich mir so, ja, ich erzähle jetzt nicht über die Bäckertheke, wie dann meine Hausgeburt dann doch ins Krankenhaus kam. So, das erzähle ich jetzt hier einfach nicht.
Ja.
Deswegen finde ich es so lustig, dass die Leute da so fragen. So, das ist wahrscheinlich auch
Ja.
nett gemeint und Anteilnahme. Aber da darf man ja als Frau dann auch in sich reinspüren. Okay, macht das noch was mit mir? Triggert mich das? Und dann kann man ja dran arbeiten und dich vielleicht auch anschreiben bei Instagram.
Total gern. Ja, und das zeigt aber auch, ne, diese Frage, dass wir so ein Interesse an Geburt haben. Und was aber gleichzeitig noch in unserer Gesellschaft heute ist, ist ja so viel Bewertung, ne? So, okay, du hast jetzt gerade erwähnt, du hast eine abgebrochene Hausgeburt. Das hatte ich beim ersten auch. Und dann kam sofort, ach du Arme, musstest du doch ins Krankenhaus. Nee, ich wollte, aber ja, ich habe mich schon echt arm gefühlt, weil ich auch idealisiert war und echt wie ein Loser, aber hä? Nee, eigentlich nicht. Weißt du? So, das sind wir ja nicht. Und es ist so wie, ich habe ja echt die Vermutung, dass noch so viel Schmerz in unserer Gesellschaft unterwegs ist, was Geburt angeht, dass
Total.
das wie, ne, kennst du das, wenn sich Menschen treffen und fragen, wie geht's dir? Und wenn es jemandem extrem schlecht geht, so innerlich, vielleicht Depressionen, oh, gerade nicht ganz so, oh, ja, so alles ist doof. Und dann kommt einer und erzählt einem, es geht einem noch schlechter. Dann fühlen die sich ja so ein bisschen besser. Ne? Das ist ja sowas, was in unserer Gesellschaft so vorherrscht. Man redet über die schlimmen Dinge, der ist Nachbarn von 3 Häusern weiter, hast du gehört, was dem Schlimmes passiert ist und so. Puh, uns geht's ja gut, Gott sei Dank. Ne? So, noch, so oberflächliches Gerede. Und das passiert mit Geburt ja ziemlich viel. Ne? Und ich habe mich da schon öfter gefragt, woher das kommt und warum das so wichtig ist. Und ich glaube, das ist, weil wir einfach alle diese Sehnsucht haben, dieses Thema vielleicht auch zu heilen oder wieder in ein richtiges Licht rücken, was Geburt eigentlich ist, ja, und da auch viel Sehnsucht ist nach, ja.
Ja, voll. Ja, voll schön, dass du dir diese Arbeit machst. Danke.
Gerne.
Dann habe ich noch die Frage, wie viele friedliche Geburten hast du wirklich erlebt?
Wie viele friedliche Geburten? Was ist
Vielleicht so
eine
in
friedliche
Prozent,
Geburt?
vielleicht kannst du es ja so in Prozent sagen. So.
Was meinst du mit friedlich?
Ja,
Meinst du,
das wurde aus der
waren die friedlich?
Community gefragt.
Wie viele friedliche Geburten ich erlebt habe? Dadurch, dass ich natürlich viel in der 1-zu-1-Betreuung gearbeitet habe, würde ich sagen, so grob 80% mit Sicherheit.
Und friedlich.
Ja.
Schön.
Ja.
Weil du die vorher auch begleitet hast, ne?
Ja.
Ja. Schön.
Also, ja, friedlich. Das ist wirklich friedlich. Ja, puh, das ist echt eine gute Frage, weil für mich ist eine friedliche Geburt eben auch eine Krankenhausgeburt, wo ich so am Badewannenrand sitze, weißt du, und eigentlich die Frau selber ihr Kind ins Wasser gebärt. Oder für mich ist eine friedliche Geburt genauso, wenn im OP-Saal alles still werden, wenn das Kind geboren wird und, ne, und das Kind den ersten Schrei macht und die Mama das Kind ist, was sie hört und nicht die Menschen, die reden. Und wenn sie es gleich sieht und auf den Bauch bekommt, für mich ist auch tatsächlich eine friedliche Geburt, wenn es ein eiliger Kaiserschnitt ist bei einem Frühchen, das unbedingt kommen muss und alle sind daran interessiert, dass sofort das Baby auf den Bauch der Mutter kommt und die in ihrem Kaiserschnittbett 8, 9 Stunden mit dem Baby nackig bondet. Ja, das eigentlich auf Intensivstation ist, ist für mich auch eine friedliche Umgebung.
Wie
Ich glaube,
schön.
die Fragerin meinte schon, Geburten, weil Geburt ja relativ häufig in unachtsamen Klinik-Settings sehr gewaltvoll sein kann oder sehr, ne, so interventionsreich. Vielleicht meinte sie das und ich würde schon sagen, dass ich so im Schnitt 80 Geburten, 80% so, ja.
Schön. Toll, danke. Super. Dann noch die Frage, ergibt es tatsächlich, dass das Becken zu klein ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Weil das Becken wird ja flexibel in der Schwangerschaft. Das Becken ist ja nicht starr zusammengewachsen, sondern wir haben hinten das Kreuzbein und wir haben vorne die Symphyse, wo in der Mitte so eine gallertartige Masse ist, die weicht, die sich aufweicht, ne? So eine knorpelige Struktur. Und das heißt, das Becken wird sehr beweglich unter der Geburt. Und wenn es sich so bewegt, dann wird auch der Beckeneingang beweglich, ne? Und das Becken an sich vom Durchmesser her beweglich. Das Kind hat alle Schädelknochen offen, das kann die massiv weit übereinander schieben. Also ich habe schon Kinder gehabt, die so ihre Schädelknochen übereinander geschoben haben, um da durchzukommen, ja, dass ich echt gestaunt habe und gedacht habe, boah, was alles möglich ist. Ja. Ich glaube nicht, dass es per se das zu kleine Becken gibt. Also es gibt kein zu kleines Becken in dem Sinn, aber es gibt sowas sehr selten, sehr, sehr selten, aber sowas wie ein Missverhältnis. Ja? Also dass das Kind aus unterschiedlichen Gründen, und es kann eben, das muss gar nicht am Becken liegen, es kann auch an der Beckenmuskulatur liegen, an unserem großen Transversusmuskel, der hinten durchs Kreuz, also übers Kreuzbein da fest ist und dann durch das Becken quasi in die Oberschenkel weitergeht, ja, in die Oberbeine weitergeht. Und je nachdem, wie verspannt der ist oder nicht, kann das Kind sich eventuell nicht richtig ins Becken reindrehen. Und dann gibt es sowas wie ein Missverhältnis. Aber es gibt nicht per se ein zu kleines Becken. Klar, wenn man in die ursprüngliche Evolution schaut und jetzt nehmen wir zum Beispiel eine ganz kleine, zierliche asiatische Frau, die mit einem Mann, der einen halben Meter größer ist und dreimal so breit und von der Genetik irgendwie ein Hühne aus Norwegen ist, ja, die wären sich im evolutionären Gedanken nicht so einfach begegnet früher. Da kann es schon mal sein, wenn so eine ganz kleine, zierliche Frau dann wirklich ein Kind hat, das riesig wird, weil es die Genetik so macht, dass ihr Becken nicht geeignet ist für dieses Kind. Aber es ist wirklich selten und auch nicht per se so. Ja, das heißt auch nicht, dass jede kleine asiatische Frau mit einem großen norwegischen
Ja.
Mann nicht die Kinder gebären kann. Zum Beispiel auch nicht. Ne? Also ich habe auch schon kleine Frauen 5 Kilo Kinder gebären sehen. Gibt nicht
Ja.
das zu kleine Becken. Dem würde ich gerne vehement widersprechen.
Okay,
Ja.
danke. Voll gut.
Ja.
Ja. Noch die nächste Frage. Wie verändert sich die Sexualität nach der Geburt? Weil,
Erzähl du es mir.
ja, wenn die Frauen zum Beispiel vaginal geboren haben, dann ist es wahrscheinlich erstmal auch so ein Ort, wo die Geburt jetzt mit abgespeichert ist. Also ich merke so in meiner Joni, so ist alles jetzt so Thema Geburt, also abgespeichert. Und ich habe da jetzt eher so eine Abneigung jetzt erstmal so dagegen. Weil ich so denke,
Glaube,
dadurch
das
ist
sind
es ja entstanden, dieses
ja.
Kind und die Geburt.
Ja. Denn ja, das ist so ein sehr vielschichtiges Thema, ne, wo man gucken kann, okay, worum geht es wirklich? Also, ne, du hast jetzt so subtil angesprochen, ah, so ist es ja entstanden. Ja, da ist ja die Frage so, huh, nochmal, gerade noch nicht. Ja,
Genau.
so, unser Geist denkt ja nicht primär mit Verhütung. Ja,
Ja, genau.
und ich habe alles schon erlebt. Ich habe schon die Mama im Wochenbett erlebt nach einer spontanen Geburt, die mich am dritten Tag gefragt hat, du sag mal, darf ich eigentlich schon wieder Sex haben? Wo ich dann dachte, so, ja, yeah, wenn du magst, darfst du alles haben.
Ja.
Ich muss mir überlegen. Die häufigsten, also tatsächlich ist es so in meinem Erleben, diese letzten 17 Jahre, wo ich auch Wochenbetten mache, es ist schon so, dass die ersten 3 bis 6 Monate die Libido der Frau sehr zurückgeht, weil sie einerseits auf einer anderen Ebene sehr befriedigt ist durch die maximale Nähe mit dem
Ja.
Kind, weil es wie ein Schutz ist, nochmal gleich schwanger zu
Ja.
werden.
Ja,
Ja, also
wahrscheinlich.
dieses, ja,
Ja.
ne, ich meine, das fordert uns, ein Kind
Ja.
fordert uns. Und ich habe es jetzt bei mir selber sehr unterschiedlich erlebt. Also zwischen irgendwie ein ganzes Jahr überhaupt gar keine Lust, nicht mal auf die
Ja.
Idee gekommen. Ja, das war dann eher so ein sich verabreden, bis hin zu so voller Endorphine und Wut. 3 Wochen oder so.
Ja.
Ja, also es ist individuell, generell ist es eher so, dass es länger dauert.
Ja.
Und je
Okay.
mehr Kinder, ich meine, weißt du, Stresshormone, das sind so viele Faktoren. Wir leben heute nicht mehr in ursprünglichen Familienverbänden. Wir sind alleine für dieses Kind
Ja.
zuständig als Paar. Das heißt, es ist furchtbar anstrengend, ja? Und natürlich ist es auch furchtbar schön, aber es ist auch
Ja.
einfach wahnsinnig
Ja,
anstrengend.
sehr.
Und Stresshormone hemmen das Oxytocinhormon. Und wenn du das Oxytocinhormon schon ausschüttest beim Stillen und mit deinem Kind und in der Nähe und
Ja.
dann hast du Pause, Stresshormone aus, weil wieder tausend andere Sachen anstehen. Das hat alles auch einen Einfluss auf unsere Libido. Ja. Aber Frauen brauchen sich nicht schämen oder nicht irritiert
Genau.
sein, wenn sie sagen, boah, ich habe jetzt seit 4 Monaten keine Lust auf Sex, mein armer Mann, ja. Das kann ein Jahr dauern, das kann 2 dauern, das kann ein langsames sich annähern sein. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass man sehr gut im Gespräch bleibt.
Ja,
Wie
das
geht's
finde ich auch
dir?
noch ein
Was
guter
brauchst
Tipp.
du?
Ja.
Ja.
Dass wir miteinander sprechen mit dem Partner, was gerade in uns
Ja.
vorgeht.
Genau. Ja, und wie kann man, ja, es muss ja nicht immer der reine Akt dich
Genau.
sein, ne, um den Mann zu befriedigen. So, man kann ja auch in die Zweisamkeit kommen, wo man die Juni jetzt vielleicht ausspart und sagt, okay, das so nicht, aber wir haben ja noch
Genau.
ganz viele andere Möglichkeiten, in die Nähe und in die Zweisamkeit miteinander zu kommen.
Voll
Ja.
schön.
Und ich glaube, es ist wichtig, also ich rede viel darüber in der Nachsorge, weil ich es wichtig, auch mit den Männern, weil
Ja.
ich das wichtig finde, dass sie das verstehen oder dass man auch
Ja.
gemeinsam dann wie so eine Tür aufmacht, dass drüber gesprochen wird. Ja, so wie geht's euch eigentlich? So am Wochenbettende nach 6 Wochen
Voll
ist das
schön.
immer ein Thema. Ja.
Ja. Danke. Voll schön. Ja, ich glaube, da fühlen sich jetzt viele Frauen hier angesprochen und nehmt euch gerne aus dem Podcast das mit, was für euch jetzt wichtig war. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt von Katharina, schreibt sie gerne an bei Instagram. Und hast du noch zum Abschluss noch Worte, die du gerne teilen möchtest mit den Frauen dieser Welt?
Mit den Frauen dieser Welt. Vergleicht euch nicht.
Ja.
Also, ich wünsche wirklich allen Mamas dieser Welt, dass sie aus dieser Vergleichbubble austreten. Nur weil wir was zum ersten Mal machen, heißt es überhaupt nicht, dass wir nichts wissen, sondern da ist es vielleicht noch viel feiner, das bei sich selber zu entdecken oder noch so viel sensibler und ja, macht euch auf den Weg, erlaubt euch selbst zu entdecken, ohne euch zu bewerten und ja, versucht euch nicht zu vergleichen, weil wenn wir uns vergleichen, vergleichen wir immer unseren Mangel oder unsere Not oder unsere Sehnsucht mit dem, was andere augenscheinlich, angeblich als Bestes gerade haben. Und das heißt, wir können beim Vergleichen eigentlich immer nur verlieren oder nicht eigentlich, sondern wir verlieren eigentlich immer. Und ja. Habt Lust, euch selbst als Mama zu entdecken. Es gibt kein Falsch und es gibt auch keine Rabenmütter. Erlaubt euch authentisch zu sein, ehrlich zu euch selber zu sein und auch nach außen hin. Und ihr werdet sehen, boah, wie viele Frauen sich dann auch öffnen und sagen, was, dir geht's auch so, boah, mir geht's auch so.
Ja,
Und boah, lass uns verbinden und lass uns
genau.
sprechen. Und ja.
Das wollte ich auch noch sagen, verbindet euch.
Verbindet euch,
Dann sind wir
genau.
nicht allein.
Ja.
Voll schön. Also danke, dass du dich heute mit uns verbunden hast, liebe Katharina.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung,
Ja.
liebe Julia.
Danke, meine Liebe. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte ich dich, dir 5 Sekunden Zeit zu nehmen und mir einmal 5-Sterne-Bewertung zu geben auf iTunes und Spotify und vielleicht auch eine schriftliche Bewertung dazu lassen und mir bei Instagram zu folgen, @surayoga. Ich freue mich auf dich und danke, dass du hier bist.